Ich lese heute aus einem Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom, die Kapitel 3, die Verse 9 bis 24. Also, haben wir Juden denn nun den anderen Menschen gegenüber einen Vorteil? Nein, überhaupt keinen. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen, ob sie Juden sind oder nicht, unter der Herrschaft der Sünde stehen. In der Schrift heißt es, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Alle sind sie für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Ihre Rede ist faul wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen. Ihr Reden ist tödlich wie Otterngift. Ihr Mund ist voller Flüche und bitterer Worte. Sie sind schnell bereit, einen Mord zu begehen. Wohin sie auch gehen, folgen ihnen Verwüstung und Elend. Den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Wir wissen, dass das, was im Gesetz steht, für die gilt, denen es gegeben wurde. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Christus nahm unsere Strafe auf sich. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat.
Guten Morgen. Ich habe versagt. Ich war in der Schule einer der Besten. In meinem Abi-Jahrgang war ich unter den Top 5 Leuten vom Abischnitt her. Und dann bin ich an die Uni gekommen, an die ETH in Zürich. Und da war ich plötzlich im unteren Drittel. Da waren lauter Leute, die waren viel schlauer und besser als ich. Und ich habe dort ein Jahr lang studiert und nach dem ersten Jahr gab es eine richtig große Prüfung, die Basisprüfung. Und da bin ich mit anderen 50% durchgerasselt und habe die knapp nicht bestanden. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich bleibe dran, ich finde das immer noch ein cooles Studium, ich finde das voll interessant, ich wiederhole das Jahr einfach und mache es im zweiten Anlauf nochmal. Das habe ich gemacht und habe es dann im zweiten Anlauf wieder nur knapp bestanden. Manche Prüfungen nicht und manche schon und im Schnitt hat es irgendwie noch gereicht. Und da habe ich ein paar sehr interessante Sachen über mich gelernt. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, nach einer Prüfung, die ich nicht bestanden hatte oder wo ich echt wusste, das war einfach vergeigt, das war nix. Da bin ich dann aus dem Prüfungsraum raus und ich bin einen Umweg gelaufen, weil ich wollte niemanden treffen. Vor allem wollte ich nicht meinen Freunden über den Weg laufen, die mich dann fragen, und, wie war die Prüfung? Und ich habe zugesehen, dass ich möglichst alleine für mich nach Hause komme und niemanden treffe. Und schon vorher war es so, dass ich hatte eigentlich einen Freund, den ich gefragt habe, ob wir zusammen lernen können, weil der war voll gut. Und habe ihn dann aber nie, er hat gesagt, ja, können wir machen. Und dann habe ich nie das Angebot angenommen, weil ich dachte, Mist, wenn ich mich jetzt mit ihm treffe und wir zusammen lernen, dann merkt er einfach, ich habe keine Ahnung von Mathe. Im zweiten Anlauf habe ich es geschafft, das nächste Semester studiert, dann bin ich wieder knapp durch zwei Prüfungen durchgefallen. Und dann hatte ich Angst, dass ich in 5 Jahren, das ist die maximale Studienzeit, nicht alles geschafft habe und dann nach 5 Jahren ohne Abschluss dastehe und habe dann das Studium abgebrochen. Ich habe versagt. Und ich weiß noch, wie ich ein Jahr später 5-jähriges Abi-Nachtreffen hatte. Alle meine Leute vom Abi wieder gesehen. Und die waren gerade dabei, in Job einzusteigen oder haben angefangen zu doktorieren. Die waren alle voll gut unterwegs, mit ihren Karriereplänen. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der nach 5 Jahren wieder bei Null angefangen hat und wieder Ersti war im ersten Semester. Ich glaube, es gibt 2 Sachen, die uns schwerfallen, wovor wir Angst haben, wenn es um Versagen geht. Und das ist heute das Thema, Versagen. Ich glaube, ein Großteil unserer Angst, wenn es ums Versagen geht, hängt daran, dass 2 Dinge kaputt gehen, wenn wir versagen. Das eine ist das Fremdbild, was andere über uns denken. Und das andere ist unser Selbstbild, was wir über uns denken. Das Fremdbild, was andere über uns denken, das war der Grund, warum ich Leuten aus dem Weg gegangen bin. Ich hatte Angst, dass sie rausfinden, wie schlecht ich bin und dass sie dann anders über mich denken, als sie bisher gedacht haben. Und wenn wir ehrlich sind, bestimmt das sehr, sehr viel von dem, was wir sind, was andere über uns denken. Was wir sagen, hängt davon ab, was andere von uns denken, was wir kaufen, was wir anziehen, wo wir hingehen, was wir tun. Und oft denken wir darüber nach, was andere über uns denken und verbringen so viel Zeit damit, uns da Sorgen zu machen. Wir wollen nämlich alle respektiert werden, wir wollen alle geschätzt werden, wir wollen alle geliebt werden. Und wir haben Angst, das irgendwie zu verlieren. Angst, dass ein positives Bild von uns bei anderen kaputt geht. Und das ist ein Großteil unserer Versagensangst. Und es gibt einen Typen, das ist ein junger Unternehmer, Caleb, von dem habe ich auch ein Zitat abgedruckt. Der hat gemerkt, dass Versagensangst so ein ganz großes Ding ist und so eine ganz große Hemmung auch, wenn man neue Dinge starten will, wenn man zum Beispiel ein Unternehmen gründet. Und der hat sich eine Challenge ausgedacht. Er hat gesagt, ich will meine Versagensangst überwinden. Und er hat gesagt, Leute, ihr könnt mir Herausforderungen stellen, bei denen ich wahrscheinlich versagen werde und ich werde sie machen. Und es ist richtig abgegangen auf YouTube und Facebook und er hat richtig viele Herausforderungen bekommen. Und eine Sache, die er zum Beispiel gemacht hat, ist, dass er in London in die U-Bahn gegangen ist und die Herausforderung war, stell dich in der U-Bahn auf und fang einfach an zu singen. Er hat beschrieben, wie er da rein ist, dachte so, ich kann das nicht. Und er ist wieder raus und hat es nicht geschafft und ich muss es wieder packen. Und irgendwann hat er sich überwunden und er kann nicht gut singen. Dann hat er auch noch den Text vergessen, dann muss er sein Handy rausholen, um den Text wiederzufinden. Und dann hat er total schief laut in der U-Bahn gesungen und hat davor die Leute gebeten mitzusingen, aber es hat niemand mitgesungen. Und er hat beschrieben, wie er einfach innerlich gestorben ist. Weil niemand will dieser bescheuerte Typ sein, der in der U-Bahn laut singt. Was denken die anderen dann über mich? Und das andere, was kaputt geht, ist unser Selbstbild. Es ist ein Umbruch, wenn man von sich selber denkt oder weiß, ich gehöre zu den 5 Besten in meinem Jahrgang. Und wenn man dann weiß, ich gehöre von diesen 200 Leuten zu den schlechtesten 10%. Das macht was mit, wie man über sich denkt. Und ich habe einen Freund, der wurde mal gefragt, ob er jemandem was spenden kann. Und der hat mir ganz ehrlich gesagt, er ist so innerlich hin und her gerissen. Eigentlich so wirklich will er nicht spenden, weil er nicht überzeugt ist, dass das eine sinnvolle, gute Sache ist. Auf der anderen Seite hat er das Gefühl, wenn er nicht spendet, dann ist er ein schlechter Mensch. Er hat damit gekämpft, was sein Selbstbild ist. Er wollte von sich selber positiv denken. Er wollte sagen können, ich bin ein guter Mensch. Es gibt viele Leute, die sagen, mein Ziel ist es, ich will am Ende vom Tag mir in den Spiegel schauen können und sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Und solange das gegeben ist, kann ich gut leben, ist mein Leben gut. Und dieser Text, den wir eben gehört haben, dieser Bibeltext, der ist richtig schwer zu schlucken, weil da an unserem Selbstbild kratzt. Das ist eigentlich ein Frontalangriff auf unser Selbstbild. Keiner von uns ist gerecht. Keiner ist gut. Und genauso wie wir alles Mögliche unternehmen, um unser Fremdbild zu wahren, zu schauen, dass wir bei anderen in gutem Ansehen stehen, werden wir versuchen, alles zu unternehmen, um unser Selbstbild zu retten, um das zu erhalten. Wir werden uns an jeden Strohhalm klammern, der es uns erlaubt, ein positives Selbstbild zu bewahren. Wir werden Ausreden finden für negative Verhaltensweisen. Gute Gründe sind die Umstände, sind die anderen Leute. Es ist nicht, wie wir wirklich sind. Das war ein Ausrutscher. Wir werden sogar einfach leugnen, weil wir immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Und der Weg des geringsten Widerstandes bedeutet, mein Selbstbild intakt zu lassen. und das nicht anzutasten. Aber dieser Bibeltext, den wir eben gehört haben, der beweist, dass Gott nicht den Weg des geringsten Widerstandes geht. Deshalb haben wir so einen krassen Text in der Bibel. Und ich möchte mit euch drei Sachen anschauen. Das eine ist, worin wir alle versagen. Also zwei Sachen, weil eine habe ich schon. Und das zweite ist, wie die Gnade unser Versagen schön macht. Versagen bedeutet, ein Ziel zu verfehlen, was man sich gesteckt hat. Oder der Duden definiert es so: etwas, was gefordert wird oder erwartet wird, nicht tun oder nicht leisten zu können. Und dann ist natürlich die Frage, von wem wird hier eigentlich was gefordert und erwartet und was wird eigentlich gefordert und erwartet? Und dieser Bibeltext, der sagt uns, dass Gott hier etwas von uns fordert und von uns erwartet. In Vers 19 steht, dass wir uns vor Gott verantworten müssen. Und da wird das Bild benutzt von einem Gerichtssaal. Das ist wie so ein Gerichtsprozess und Gott ist der Richter. Und Gott wird ein Urteil fällen über uns und unser Leben. Und im Vers 19 steht, sehr krass, dass die ganze Welt schweigen muss. Der Mund wird gestopft. Das heißt, die Verteidigung hat nichts mehr zu sagen. In dem Moment, wo Gott auftritt und die Fakten auf den Tisch legt, hat die Verteidigung nichts mehr zu sagen. Das heißt, es geht hier nicht bei diesem Bibeltext um die Erwartung, die wir uns an uns selbst stellen. Es geht auch nicht um die Erwartung, die die Gesellschaft an uns stellt. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwie Leben ist alles, was wir machen, legal. Es geht nicht darum, was unsere Freunde oder Familie von uns erwartet, sondern hier in dem Text geht es darum, was ist es eigentlich, was Gott von uns erwartet. Und jeder, der etwas macht, der kreativ ist, der überlegt sich, welchen Sinn das hat, was er erfindet oder was er erschafft. Und er hat gewisse Erwartungen, was das tun soll. Ja? Wenn ich eine wasserdichte Uhr herstelle, dann ist mein Ziel, dass da kein Wasser reinkommt. So, wenn Wasser reinkommt und dann nicht mehr rauskommt, dann habe ich versagt. Ja? Also jeder überlegt sich, wenn er was macht, wozu ist das da und was erwarte ich davon? Und bei Gott ist das nicht anders. Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat uns geschaffen und er hat gewisse Erwartungen, er hat gewisse Hoffnungen, er hat gewisse Ansprüche, er hat einen Grund, warum er uns gemacht hat. Und die Frage ist, was sind diese Anforderungen? Und in Vers 23 steht dieser sehr, sehr zentrale Satz in der Bibel, dass wir alle die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Das heißt, Gott hat uns gemacht, damit wir seine Herrlichkeit zum Ausdruck bringen. Das bedeutet, dass wir die Schönheit Gottes ausstrahlen in unserem Leben. Was heißt das? Dass in der Art, wie wir reden, in der Art, wie wir miteinander umgehen, in der Art und Weise, wie wir uns um die Schöpfung kümmern und sie entwickeln, Leute sehen und merken, so ist Gott also, so liebevoll redet der, so gerecht ist der, so weise ist Gott in der Art und Weise, wie er mit Dingen umgeht. Leute sollen in uns erkennen, wie Gott ist. Das ist das Ziel, zu dem Gott uns gemacht hat. Wir sollen ein Spiegel sein von ihm. Und dieser Vers sagt, wir haben es alle verfehlt. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wir haben versagt. Und dann wird das hier ganz konkret aufgelistet mit diesen Zitaten. Und zwar ist hier das Gesetz, vom Gesetz die Rede. Und das Gesetz war die Bibel von damals, das war das Alte Testament. Und wir haben hier verschiedene Dinge, die aufgelistet werden in Versen 10 bis 12. Da wird gesagt, keiner ist gerecht, keiner sucht Gott, keiner ist brauchbar für Gott, keiner ist da, der Gutes tut. Richtig krasse Aussagen, die aus dem Alten Testament rausgepickt sind und zusammengestellt worden sind, die uns alle quasi aus Gottes Perspektive verurteilen. In Versen 13 bis 14 geht es dann um das, was wir sagen. Da geht es um unsere Worte. Es geht um Lügen, es geht um destruktive Aussagen, es geht um Bitterkeit. Das, was wir sagen. Und dann in den letzten Versen, 15 bis 17, geht es um Taten. Bis hin zu Mord und Zerstörung. Und es ist wichtig, dass wir das nicht missverstehen. Was hier genannt werden, sind Beispiele. Der sagt nicht, alle Leute haben jemanden umgebracht oder alle lügen, wir wissen, dass das nicht stimmt. Sondern es sind Beispiele davon, wie Menschen diese Herrlichkeit Gottes verfehlt haben. Und bei manchen ist es so und bei manchen ist es so. Aber bei allen ist es der Fall, dass wir die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Und es gibt hier keinen Sonderstatus für Leute. Also der Paulus argumentiert hier gegen manche Juden, und er war selbst so einer, die sagen, wir sind gute Menschen. Wir glauben an Gott, wir tun gute Dinge, wir spenden für die Armen. Das betrifft uns gar nicht, was hier steht. Und das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Es hat auch bis heute gibt es viele Christen, die sich für was Besseres halten. Das ist was typisch Menschliches, wie gesagt, dass wir an diesem positiven Selbstbild festhalten und sagen, hey, ich bin ein guter Mensch. Und es ist sehr interessant, was dieser Text sagt. Er sagt, dass das Gesetz, also die Bibel, dazu da ist, uns von unserem hohen Ross runterzuholen. Also die Bibel ist nicht dazu da, dass ich hingehe und andere Leute kritisiere und sage, schau mal, du machst das falsch, weil in der Bibel steht so und so und du machst das falsch, sondern die Bibel ist erstmal dazu da für unsere Selbsterkenntnis, dass wir uns selbst reflektieren und selbst uns fragen, was will Gott von mir und wie werde ich dem eigentlich gerecht? Wir sollten immer erst bei uns selbst anfangen und nicht bei anderen. Und wenn du denkst, du bist ein guter Mensch und sagst, wenn es Gott gibt und ich dem irgendwann mal begegnen sollte, der wird mir nichts vorwerfen können, weil ich bin ein guter Mensch. Wenn du so von dir denkst, dann möchte ich dich herausfordern. Nimm die Bergpredigt, lies die mal durch und versuch 2 Wochen lang 100% nach der Bergpredigt zu leben. Und nach den 2 Wochen würde ich mich gerne nochmal mit dir treffen, dann können wir drüber reden. Die Bergpredigt ist das anspruchsvollste ethische Ding, was hier geschrieben wurde. Und ich glaube, alle Menschen würden sagen, wenn alle so leben würden, das wäre total super. Aber die Realität sieht anders aus. Das heißt, die Bibel bringt uns Selbsterkenntnis und es ist eine unangenehme Selbsterkenntnis, weil sie unser Selbstbild zerstört. Weil am Ende davon das Ergebnis steht, wir sind gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Und das ist total wichtig, wenn es um Versagen geht. Wer sich dem eigenen Versagen nicht stellt, wer dem nicht ins Auge sehen kann, der hat nicht nur versagt, sondern er versagt auch darin, wie er mit dem Versagen umgeht. Nur wenn ich bereit bin, mich meinem Versagen zu stellen, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen, dann kann ich auch die Chance ergreifen, die im eigenen Versagen liegt, und es so überwinden. Und in meiner Erfahrung ist das die allergrößte Hürde im Christwerden. Ich habe das bei vielen Freunden erlebt. Ich hatte eine Freundin, die hat gesagt, boah, ich war gerade dabei zu merken, wie viel irgendwie in meinem Leben nicht stimmt und wie viel falsch ist. Und dann dachte ich so, nee, Gott würde mir doch nicht alle meine Sünden aufzeigen wollen. Der ist doch ein liebender Gott. Sowas würde der nicht machen. Ich habe einen anderen Freund, wir haben uns getroffen und Bier getrunken, einen schönen langen Abend. Und der wurde dann richtig ehrlich und hat erzählt, was in seinem Leben schief läuft. Und er hat gesagt, weißt du was, mir kann keiner mehr helfen. Ich habe so viel falsch gemacht, mit Drogen, mit Beziehungsdingen, mir ist nicht mehr zu helfen, ich bin am Ende. Und ich habe gesagt, ich glaube das nicht und darf ich für dich beten? Und dann hat er gesagt, beten? Ja, so schlimm bin ich auch wieder nicht. Aber da gibt es noch ganz andere, für die kannst du beten, aber für mich brauchst du nicht beten. Und ich habe einen anderen guten Freund, der auch in einem ehrlichen Moment total verzweifelt war, weil alle Beziehungen immer kaputt gegangen sind. Und ich habe ihm gesagt, du, so wie ich das einschätze, sind das echt tiefe Muster bei dir und du kommst da alleine nicht raus. Du kannst dich nicht selbst verändern, du kannst dich nicht selbst beziehungsfähig machen. Du brauchst Hilfe von außen. Und seine Reaktion war, ach na ja, ich muss mir einfach ein bisschen mehr Mühe geben, ein bisschen weniger auf WhatsApp schreiben. Das wird dann schon. Und ich glaube, bei all diesen 3 Leuten, die mir sehr am Herzen liegen, und das sind Momente, wo ich danach echt todtraurig bin, weil die so nah dran waren, Gott zu erleben und Gnade zu erleben. So nah dran waren. Aber dieser letzte Schritt, dieser letzte Moment, sich einzugestehen, ich brauche Hilfe, ich habe versagt und ich kann es nicht selber machen, den konnten sie nicht gehen. So oft wollen wir lieber die bequemere Illusion haben, als die raue Wahrheit über uns selbst. Aber Christsein bedeutet Jesus nachfolgen. Und Jesus hat gesagt, nimm dein Kreuz auf und folge mir nach. Und er hat damit nicht gemeint, zieh dir ein Jesus-T-Shirt an und häng dir eine Kette mit einem Kreuz um und lauf durch die Brandenburger Straße. Jesus hat gemeint, nee, sein Kreuz auf sich nehmen bedeutet sterben. Das war das, was allen damals klar war. Du trägst dein Kreuz zu dem Ort, wo du dann gekreuzigt wirst. Es bedeutet, stirb, es bedeutet, gib dein positives Selbstbild auf. Gestehe dir ein, dass du vor Gott versagt hast. dass du seine Herrlichkeit verfehlt hast. Aber das ist erst der erste Teil, weil bei Jesus kommt nach dem Tod immer die Auferstehung. Und das führt uns dazu, wie die Gnade unser Versagen schön macht. In Vers 21 kommt die große Wende. Da steht doch nun in dieser Übersetzung oder aber jetzt in anderen. Das ist die göttliche Antwort auf unser Versagen. Und Luther hat gesagt, dass diese Verse ab 21, die sind der Hauptpunkt und der Zentrum, nicht nur von diesem Brief, sondern von der ganzen Bibel. Was Gott nämlich macht, ist, im Evangelium zerstört er unser Selbstbild, um ein neues und besseres und tragfähigeres Selbstbild aufzubauen. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, wie das nicht funktioniert. Es funktioniert nämlich nicht durch das Gesetz. Hier steht, unabhängig vom Gesetz werden wir gerecht gesprochen. Bis zur Zeit, wo Jesus gekommen ist, im Prinzip die ganze Adventszeit, das Warten auf Jesus, bis zu dieser Zeit, hat Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Das war der Mosebund. In dem Zentrum von diesem Bund stand das Gesetz, die 10 Gebote. Und noch viel mehr Gesetze. Und das war im Zentrum vom Leben vom Volk Gottes, wie sie mit Gott Beziehung leben sollten. Und hier sagt der Paulus, das Gesetz ist ein super Diagnosetool. Es zeigt uns, wie wir in Gottes Augen sind. Aber das Gesetz ist kein Heilmittel, das uns gesund macht. Das Gesetz kann dich nicht gerecht machen. Also wenn du sagst, okay, ich bin bereit, mir einzugestehen, dass ich versagt habe, dass Gott einen Anspruch an mich stellt, den ich nicht erfüllen kann. Ich bin bereit zu akzeptieren. Wenn du jetzt weggehst und sagst, okay, also werde ich mich jetzt anstrengen und werde jetzt versuchen, mich zu ändern und werde an mir arbeiten und werde versuchen, besser zu leben und werde versuchen, es umzusetzen, dann wird es dir nicht gelingen. Das ist so, als ob du vom Arzt eine Diagnose bekommst, eine Verschreibung. Und jetzt nimmst du diese Verschreibung und reißt ein Stück davon ab, tust es in ein Glas Wasser und schluckst es runter und hoffst, dass du gesund wirst. Nee, die Verschreibung ist dazu da, dass du damit zur Apotheke gehst und dir dort dein Medikament abholst und das dann schluckst und dadurch gesund wirst. Und wenn du das Gesetz nimmst und versuchst, es jetzt einzuhalten, dann ist es so, als ob du diese Verschreibung versuchst zu schlucken und denkst, dadurch werde ich gesund. Das Gesetz ist nur ein Diagnosetool. Es zeigt dir ein Problem auf, aber es löst dir nicht dein Problem. Wenn du die Problemlösung willst, dann musst du, wie gesagt, zur Apotheke gehen. Und das heißt hier, du musst zu Jesus gehen. Bei Jesus bekommst du das Heilmittel für dein Versagen. Da bekommst du nämlich die Gnade, dass er dir ein neues Selbstbild schenkt. Und das ist die gute Nachricht. Dieses neue Selbstbild heißt, dass wir in Gottes Augen für gerecht erklärt werden. Dass Gott sagt, du bist gerecht. Du bist perfekt in meinen Augen. Ich sehe dich und ich sehe dich so, wie ich dich ursprünglich gedacht habe. Nämlich voller Herrlichkeit, voller Schönheit, voller Liebe. Und wie funktioniert das? Das funktioniert durch Jesus, weil Gott so einen Tausch macht. Er sagt, dein Versagen und die Konsequenzen für dein Versagen, die treffen Jesus. Und der Erfolg von Jesus und seine Gerechtigkeit, die schenke ich dir. Und es ist total befreiend. Das bedeutet, dass du nicht bist, was du leistest. Deine Identität hängt nicht von dem ab, was du tust. Es ist egal, wie viel du spendest, es ist egal, wie wohltätig du bist. Es sind alles gute Sachen, zu denen ich dich auch ermutigen werde, aber du solltest darauf dein Selbstbild nicht bauen. Du solltest dir darauf nichts einbilden. Auch nicht auf dein Engagement in der Gesellschaft, auch nicht auf dein Engagement bei mittendrin. Das sind nicht die Dinge, die deine Identität ausmachen, die ausmachen, wer du bist. Im Evangelium wird deine Identität davon ausgemacht, dass Gott sagt, du bist gerecht, ich liebe dich, du bist mein Kind. Das heißt, du bist nicht, was du leistest und du bist auch nicht, was andere über dich denken, was dein Boss über dich denkt, was deine Freunde über dich denken, nicht, was andere mittendrin über dich denken, noch nicht mal, was der Pastor über dich denkt. Was alleine zählt, ist, was Gott über dich denkt. Und wenn du an Jesus glaubst, schenkt er dir seine Gerechtigkeit und das heißt, er denkt 100% positiv über dich. Was das Evangelium, was die Gnade macht, ist, sie gibt uns eine objektive Grundlage für unser Selbstbild. Nämlich so, wie uns Gott wirklich durch Jesus sieht. Natürlich kannst du auch so ein positives Selbstbild von dir haben. Du kannst einfach positiv über dich selber denken und dich für einen guten Typ halten. Und du kannst dir das auch selber beweisen, indem du gute Dinge tust. Aber es ist ein bisschen so, wie wenn du in einen verzerrten Spiegel schaust. der dich vielleicht ein bisschen größer und vielleicht ein bisschen dünner macht. Oder, wenn ihr mehr die Computerfreaks seid, ist es wie die Photoshop-Version von dir selbst. Aber sobald du in einen echten Spiegel schaust, ist es vorbei mit dem Wunschdenken, ist es vorbei mit Photoshop, ist es vorbei mit der schöneren Version von dir selbst. Dann kommt die Realität. Und das Evangelium gibt dir eine neue Realität, weil es sagt, so sieht dich Gott. Und wie dich Gott sieht, das ist das Allerentscheidende. Und das ist die Realität. Und jetzt kannst du ein neues Selbstbild aufbauen, das auf Realität basiert und nicht auf Wunschdenken. Was heißt das jetzt für unser Versagen? Das Erste ist, dass es uns die Freiheit gibt, versagen zu dürfen. Und ich finde das total befreiend. Versagen ist immer nicht, ist nie was Schönes. Ist nicht was, wo wir jetzt sagen, das ist toll, du sollst versagen. Du sollst es feiern. Nee. Aber wenn wir die Freiheit haben und wissen, zu versagen ist nicht das Schlimmste, was mir passieren kann, dann nimmt es mir die Angst davor. Dann ist es befreiend. Dann ist es nicht mehr das, was mich als Einziges antreibt, dass ich ja versuche, das um jeden Preis zu umgehen. Es ist sogar gut, weil ich dann mehr risikobereit werde und Dinge anpacken kann und angehen kann, die ich mir vorher nicht getraut hätte. Die Gnade gibt uns die Freiheit, versagen zu dürfen. Gnade gibt uns auch die Chance, aus unserem Versagen zu lernen. Die Bibel ist eine Geschichte voller Versager. Wenn du dir die Leute anschaust, die haben es verbockt. Einer nach dem anderen. Auch die ganz großen Heiligen. Bei jedem findest du irgendwas, wo du dir an den Kopf greifst und denkst, Mann, voll verpatzt. Und das Coole ist, die Gnade sagt uns, und Gott hat mit diesen Leuten gearbeitet und Gott hat diesen Leuten eine neue Chance gegeben und die haben daraus gelernt. Und du kannst daraus lernen, aus deinem Versagen. Und plötzlich wird dein Versagen eine Ressource für dich. Und das Dritte ist, was die Gnade macht, sie gibt dir die Sicherheit, dass du am Ende nicht versagen wirst. Wenn Gott dich für gerecht erklärt, das ist das Allerwichtigste, was dir im Leben passieren kann. Ich habe schon gesagt, dass dieser Text ein Bild malt von einem Gott, der wie in einem Gerichtssaal der Richter ist und wir müssen uns vor ihm verantworten. Und das Evangelium sagt dir, du kannst jetzt die Gewissheit haben, dass an dem Tag, wo du dich vor Gott verantworten musst für dein Leben, er sagen wird, 100% gerecht, Freispruch, gut gemacht. Das heißt, wir bekommen im Evangelium die Sicherheit, dass wir ganz am Ende unseres Lebens wissen werden, wir werden da nicht versagen. Da, wo es am meisten zählt, da werden wir nicht versagen. Weil wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist genial. Ich habe, nachdem ich das Studium abgebrochen habe, an einem Seminar mitgemacht. Ich habe einen Teil davon unterrichtet und das Seminar hieß Erfolgreich studieren. Und ich habe mich da vor 200 Studenten hingestellt und habe denen erzählt, wie ich versagt habe. Was ist passiert, dass ich ein paar Monate vorher Leuten aus dem Weg gegangen bin, weil ich Angst hatte, was sie über mich denken, wenn sie rausfinden, dass ich versagt habe, bis dahin, dass ich mich vor 200 Leute stellen konnte und denen frei erzählen konnte, ich habe versagt. Der Unterschied ist nicht, dass ich irgendwie so toll war oder irgendwie genial, sondern der einzige Unterschied ist Gnade. Ich war schon jahrelang Christ, ich habe das Evangelium schon immer gehört und auch geglaubt, aber in diesen Monaten ist es einfach nochmal ein ganzes Stück tiefer gesackt. Ein ganzes Stück tiefer gesackt. Weil ich verstanden habe, dass meine Identität nicht von meiner Leistung abhängig ist. Dass ich in Gottes Augen gerecht bin und geliebt bin, dass diese Erfahrung, dieses Versagen sogar Teil von seinem Plan für mich war. Und dass ich durch Jesus ein neues, geniales Fremdbild habe, wie Gott über mich denkt und dadurch auch ein neues Selbstbild und ich anders über mich selbst denken kann. Und das hat mich unabhängig gemacht von dem, was andere über mich denken. Das hat mir die Angst genommen, das hat mich frei gemacht, einfach dazu stehen zu können und das Leuten zu erzählen, weil es mir nicht mehr wichtig war, was sie über mich denken. Es hat mich befreit, offen mein Versagen einzugestehen, daraus zu lernen und offen darüber reden zu können. Und das ist ein kleines Beispiel, wie Gnade uns verändert und wie Gnade gerade uns in unserem Versagen verändert. Und ich bin gespannt, eure Geschichten zu hören, wie die Gnade euch verändert, weil Gnade verändert immer.